Herzlich willkommen zur Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Welche Kraft geht von einem Gebet aus? Das ist heute unsere Frage, der wir nachgehen. Wir Christen beten, das ist schon mal Fakt. Aber warum beten wir? Was verbirgt sich genau hinter dem Gebet? Was erwarten wir von Gott oder was erwartet Gott von uns? Um all diese Fragen wird sich's heute handeln. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Hermann Knoblauch aus Aalen und von dort aus ist er uns jetzt zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Pfarrer Knoblauch.
Grüß Gott.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1944. 1971 sind Sie dann in Aalen zum Priester geweiht worden. Danach waren Sie 2 Jahre Vikar in Neckarsulm und anschließend 23 Jahre Pfarrer in Neckarsulm und Untereisesheim. In der Zeit waren Sie auch 15 Jahre Dekan für das Dekanat Neckarsulm. Und seit 1997 sind Sie Pfarrer in der Kirchengemeinde St. Maria in Aalen Unterkochen. Herr Pfarrer Knoblauch, wenn ich mir so Ihre Biografie anschaue, Sie sind Jahrgang 1944, sind seit 71 Priester. Und wenn ich das dann in Verbindung setze mit, welche Kraft geht eigentlich von einem Gebet aus, habe ich so den Eindruck, diese Frage ist an Sie genau richtig gestellt.
Das ist richtig. Schon deshalb, weil man als Pfarrer, als Priester in seiner Lebensform verpflichtet ist, selber ein betender Mensch zu sein, weil man es als Priester mit betenden Menschen zu tun hat, sei es im Rahmen eines Wortgottesdienstes, eines Rosenkranzgebetes oder im Rahmen einer Eucharistiefeier. Das Gebet ist etwas Zentrales in der Seelsorge und ich meine auch, dass es dringend notwendig ist, immer wieder neu über die Notwendigkeit des Gebetes nachzudenken und auch darüber, dass es sich lohnt, Zeit zu nehmen für das Gebet. Denn letzten Endes, wenn man all das richtig bedenkt, kann ein Christ ohne ein intensives Gebetsleben kaum zurechtkommen mit seiner christlichen Existenz.
Mhm. Herr Pfarrer Knoblauch, das ist völlig klar. Aber wenn wir uns jetzt mal vor Augen halten, welche Kraft von einem Gebet ausgeht, müssen wir uns zunächst einmal der Frage stellen, was ist überhaupt ein Gebet und was ist Beten?
Diese Frage ist sehr wichtig. Ich verstehe das Gebet so. Gebet ist kein Selbstgespräch. Gebet hat etwas zu tun mit einem Gegenüber. Und dieses Gegenüber hat personale Züge. Wenn die Menschen darüber nachdenken, was sie eigentlich mit dem Gebet anfangen sollen, dann glaube ich schon, dass viele Probleme haben, sich über das Grundsätzliche beim Beten klarzukommen. Sie sehen einfach geprägt von den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen diesen riesigen Kosmos. Sie kommen sich irgendwie verloren vor und sehen in all dem, in dieser Wunderbarkeit der Schöpfung, letztlich dieses göttliche Du nicht richtig. Das ist nicht nur heute so, sondern war auch schon vor 70, 80 Jahren. Ich möchte das klar machen, zum Beispiel an einem Brief, den Albert Einstein, der Begründer der allgemeinen Relativitätstheorie, 1936 einer Sechstklässlerin geschrieben hat. Die hat ihn in einem Brief einmal gefragt, beten Wissenschaftler? Und wenige Tage später hat dieses Mädchen bereits eine Antwort bekommen. Einstein hat ihr geschrieben, Wissenschaftler glauben daran, dass sich jeder Vorgang inklusive aller Angelegenheiten der Menschen aufgrund von Naturgesetzen ereignet. Deswegen wird kein Wissenschaftler daran glauben können, dass der Lauf der Dinge von einem übernatürlich manifestierten Wunsch wie einem Gebet beeinflusst werden kann. Gleichzeitig wird jeder, der sich ernsthaft mit Wissenschaft beschäftigt, irgendwann zu der Überzeugung kommen, dass sich in den Gesetzen des Universums ein Geist manifestiert, der dem Geist des Menschen weit überlegen ist. So führt die Beschäftigung mit der Wissenschaft zu einem sehr eigenen religiösen Gefühl, das sich allerdings gewaltig von der Religiosität eines naiven Menschen unterscheidet. Soweit Einstein in seinem Antwortbrief an dieses Mädchen, an dieses wohl 12-jährige Mädchen. Wenn ich so darüber nachdenke, muss ich daraus den Schluss ziehen, Einstein ist ein gläubiger Mensch, er glaubt an einen Schöpfergeist, aber irgendwie hat man das Gefühl, alles ist festgelegt, beten in einem traditionellen Sinn kann Einstein eigentlich nicht oder er tut es nicht. Er bewundert die Schöpfung, er bewundert alles, was da ist, aber beten, weil alles festgelegt ist, eigentlich nicht. Und Einstein steht meines Erachtens in dieser Position nicht ganz allein. Ich glaube, dass viele Menschen heute irgendwie so denken, es ist irgendwie festgelegt. Auf der anderen Seite, wenige Jahre später, ich will mich da nicht vertiefen, aber ich kann nur sagen, was ich so als Laie mitbekomme. Einige Jahre später hat man ja über die naturwissenschaftlichen Vorgänge anders gedacht, etwas anders gedacht. Ich kann nur sagen, was ich so mir angelesen habe. Später kam Heisenberg dazu mit seiner Quantenmechanik. Mit anderen Worten, mir hat mal ein Professor, ein Physikprofessor in Tübingen gesagt, selber ein wohl guter Katholik, die Kirche, die Pfarrer sollen bei dem bleiben, was sie sozusagen gelernt haben. Sie sollen sich nicht einlassen auf dieses naturwissenschaftliche Gebiet. Und das heißt für mich, wir sollen uns orientieren an dem, was Gott uns geoffenbart hat, wie Christus sich verhalten hat im Gebet, was wir von der Heiligen Schrift her über das Gebet denken und glauben sollen. Und wenn man das so bedenkt, muss man sagen, Gott ist bei aller Größe, möchte da einen Vergleich ziehen, bei allem, bei aller Sonne, von der ein Mensch nicht losgekettet werden kann, bildlich gesprochen, von dem Meer, das man nicht austrinken kann, und von dem Horizont, der nicht weggewischt werden kann, um Bilder von Nietzsche zu gebrauchen. Menschen sehen in diesem Gott letzten Endes etwas Persönliches, also ein Ich, etwas Geistiges, ein Ich, reiner Geist, aber doch Ich, das irgendwie souverän ist, das uns etwas mitteilen kann, an dem wir uns auch als Person in einem überragenden Sinn uns wenden können, wir kleine Geschöpfe. Und das bedeutet, Gebet ist kein Selbstgespräch, sondern es ist eine Hinwendung, liebevolle Hinwendung verschiedener Art, eine klagende Hinwendung, eine bittende Hinwendung an einen lebendigen Gott, der auch eine Person ist, der uns gegenüber sich äußern kann. Wir können uns ihm gegenüber äußern und die Dinge in der Welt sind letzten Endes nicht festgelegt. Und das ist meines Erachtens die Position, die wir angesichts des Gebetes haben können. Ich sage das deshalb auch so ausdrücklich, weil ich vor kurzem mal in Kurzfassung einen Vortrag nachgelesen habe, den der Leiter, der Prior der Bruderschaft in Tessé, Alois Löser, selber Heimatvertriebener, aufgewachsen in Nördlingen, dann kam er nach Stuttgart. Er hat wohl eine Zeit lang auch gedacht, dann Diözesantheologe zu werden, aber er ging dann doch nach Tessé, wurde dort Leiter, wahrscheinlich hat ihm Roger Schütz dann auch das Vertrauen geschenkt. Er hat in Tübingen vor etlichen Wochen einen Vortrag gehalten und hat da diese ganze Glaubensproblematik mit einem Gott, der auch Person ist, angesprochen. Ich muss das sagen, das ist die Grundlage letzten Endes von allem, was wir später über das Gebet sagen werden im Gespräch und einfach die Grundlage von unserem künftigen Verhalten in einem lebendigen Gebetsleben.
Dankeschön, Herr Pfarrer Knoblauch, bis hierhin. Was ist denn eigentlich die Grundlage für ein Gebet? Ist es zunächst unser Bitten oder vielleicht auch den Dank an Gott zu bringen? Womit beginnt das Gebet? Wo fängt das Ganze an?
Ich glaube, zunächst fängt es an mit einem Loben, Lobpreis, mit einem einfach Staunen und mit einem auf der Grundlage des Staunens entsprechenden Verhalten des Menschen. Und das drückt man dann in einem Gebet aus. Im Alten Testament gibt es ja eine Sammlung von 150 Gebeten und Liedern. Und man nennt sie Psalmen. Und das Wort Psalmen heißt eigentlich Loblieder. Man weiß natürlich, dass bei diesen Psalmen im Alten Testament vieles zur Sprache kommt. Es kommen Klagen, es kommen Bitten, es kommen Danklieder, es kommen Lobpreisungen. Alle menschlichen Seiten des menschlichen Lebens klingen in diesen Gebeten und Liedern an. Aber ich glaube, das Erste, was Menschen dann doch auch zum Ausdruck bringen und was dem Menschen gut ansteht, das ist dann doch, dass er Gott lobt und preist und dankt. Man kann Gott nicht genug preisen und nicht genug danken, denn Gott ist einfach unaussprechlich.
Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was geht eigentlich von einem Gebet aus? Welche Kraft ist das? Was dürfen wir erwarten? Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Hermann Knoblauch aus Aalen. Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Welche Kraft geht von einem Gebet aus? Darüber sprechen wir mit Herrn Pfarrer Hermann Knoblauch aus Aalen. Herr Pfarrer Knoblauch, vorhin habe ich es schon erwähnt, Sie sind ein erfahrener Priester. Sie sind schon seit 1971 zum Priester geweiht worden. Das ist eine lange Zeit. Sie haben praktizieren ein intensives Gebetsleben. Ganz persönlich gefragt, welche Kraft geht denn da aus? Was haben Sie denn dabei empfunden?
Man braucht sicher einige Zeit, um die Bedeutung eines Gebetslebens mehr und mehr und immer tiefer zu erkennen. Im Laufe der Jahre merkt man dann schon, dass es ohne Beten einfach nicht geht, im privaten Leben nicht, dass man mit den Problemen der Welt als gläubiger Mensch nicht zurechtkommt, ohne auch das Gebet zu Hilfe zu nehmen. Aber auch in der Seelsorge gibt es viele Punkte, die einen erkennen lassen. Ohne das Beten kann man keinen Glauben auf die Dauer gewährleisten und kein lebendiges Christentum. Ich möchte im Folgenden ein paar Punkte nun darlegen, warum es sich in Gänsefüßchen lohnt, zu beten, warum es wichtig ist, zu beten. Seiler, der Theologe und spätere Bischof von Regensburg, er starb, ich glaube 1832, er hat einmal dem Pfarrer nahegelegt, sie sollten eigentlich in dreifacher Weise dann beten. Zunächst ein anhaltendes Gebetsleben prägen, so nach dem Wort, betet ohne Unterlass, das heißt eine bleibende Verbundenheit als gläubiger Mensch zu praktizieren. Aber er sagt dann auch, damit diese bleibende Verbundenheit mit Gott erhalten bleibt, müssen wir ein regelmäßiges Gebetsleben praktizieren. Bildlich gesprochen, man muss in das Feuer des Glaubens immer wieder ein Reisig hineinlegen, damit die Flamme nicht erlischt. Mit anderen Worten, es ist einfach so, dass der Glaube genährt wird durch den Kontakt, durch die Verbundenheit, die wir im Beten, Kontakt und Verbundenheit mit Gott, die wir im Gebeten immer wieder erfahren. Und dann natürlich neben dem privaten Gebet, dann auch das öffentliche Gebet in den Gottesdiensten. Um den Glauben zu sichern, soll ein Mensch beten. Beten ist sicher ein Geschenk Gottes, aber es hängt auch von uns ab, von einer gewissen Disziplin, dass wir anhaltend beten. Und wenn wir das tun, wird der Glaube frisch bleiben. Beten erhält und vertieft also die Gottverbundenheit und damit auch den Glauben. Dann möchte ich sagen, dass Gebet auch den Menschen liebesfähig macht. Wenn man so als junger Pfarrer anfängt und man muss dann auch Trauungen halten, dann soll man ja was Wegweisendes den Brautleuten und auch der Hochzeitsgesellschaft sagen. Ich habe das damals getan, sehr fruchtbringend auch getan, durch die Lektüre eines, schweizerischen Fachmann, Eheberaters, Psychologen, Theodor Bovet. Ich spreche das Deutsch aus. Und was mich da sehr beeindruckt hat, war, dass er dort geschrieben hat, wenn ein Mensch, er denkt da an das Zusammenleben von Mann und Frau in einer Ehe und auch in einer Familie, wenn ein Mensch mit seiner Liebeskraft, mit seiner Fähigkeit zu lieben, sich dem anderen mit großem Wohlwollen zuzuwenden, am Ende ist, wenn ein Mensch dann Gott um Liebe bittet für diese Menschen, dann würde er diese Liebe auch erhalten. Diese Erfahrung habe er gemacht und diesen Ratschlag möchte er auch weitergeben an die Menschen, an die Eheleute. Sie sollten in der Verbundenheit mit Gott sich immer wieder liebesfähig gegenseitig liebesfähig machen lassen durch die Zuwendung Gottes mit der göttlichen Liebe und Gnade. Ich möchte einen weiteren Punkt hinzufügen. Persönlich hat man ja immer auch damit zu tun, auf dem rechten Weg zu bleiben. Ich möchte einen Mann sozusagen zitieren, einen Handwerker, der mir gegenüber mal folgende Situation geschildert hat. Er hat als Handwerker immer wieder auch zu tun in Familie, in Häusern, um dort Einrichtungen zu machen. Und dort hat er natürlich auch dann irgendwann die Situation vorgefunden, dass die Frau allein im Hause war, der Ehemann bei der Arbeit war also allein. Er hat mir gegenüber dann gesagt, da muss man ein Vaterunser beten, damit man der Versuchung nicht erliegt. Das heißt, dass man nicht untreu wird und nicht intim wird. Oder ein Landsmann von mir, er war Missionar in Indien, ist inzwischen gestorben, ein großartiger Mann, der 3 Missionsstationen aufgebaut hat. Er hat mir gesagt, wenn er vor einer schwierigen Situation war, wenn er irgendwie auch vor allem auch mit Menschen anderer Religionen, die ihm sicherlich also neidisch waren und so weiter zu tun gehabt hat, er hat immer auch, bevor er diesen Menschen gegenübergetreten ist, ein Gebet gesprochen, damit er möglichst locker bleibt und damit die Menschen irgendwie auch befreit werden von einer gewissen Befangenheit, von einem Bösen. Ich möchte einen weiteren Punkt anbringen. Vor etlichen Monaten war ja wieder die Papstwahl und alle reden davon, dass der Heilige Geist eben das Entscheidende tun werde. Und man nimmt ja dann auch das Ergebnis der Papstwahl als das Ergebnis der Beeinflussung durch den Heiligen Geist. Was tun die wahlberechtigten Kardinäle, die dann den Papst wählen? Sie versammeln sich, beten intensiv und bitten um die Gabe des Heiligen Geistes, damit er sie in die ganze Wahrheit einführe. Ähnliches wird gesagt von einem Romano Guardini. Er wusste nicht so richtig, was er machen soll. Und also Romano Guardini, der große Theologe und Religionsphilosoph, er stand vor der Entscheidung, soll er Chemie studieren oder soll er den Weg eines künftigen Priesters gehen. Und er hat eine Wallfahrt gemacht. Und nach der Wallfahrt war er sich klar, ich werde den Weg eines Priesters gehen. Das heißt, bei Entscheidungen, bei der Frage nach dem richtigen Weg, braucht man die Führung, den Beistand Gottes, um den man bitten soll. Ich möchte auch die Situation des Menschen ansprechen, dass ein Mensch natürlich auch immer in der Sorge lebt. Als Student habe ich mal das Buch gelesen, eine Daseinsbeschreibung des Menschen von Martin Heidegger, der ja aus dem süddeutschen Raum stammt, von Meßkirch und später auch Philosoph in Freiburg. Er hat in seinem Buch, in seinem großartigen Werk Sein und Zeit, hat er eine antike Fabel aufgenommen, also eine Fabel. Und dort heißt es, als einst die Sorge über einen Fluss ging, sah sie tonhaltiges Erdreich. Sinnend nahm sie davon ein Stück und begann es zu formen. Während sie bei sich darüber nachdenkt, was sie geschaffen, tritt Jupiter hinzu, ihn bittet die Sorge, dass er dem geformten Stück Ton, Geist verleihe. Das gewährt ihr Jupiter gern. Als sie aber ihrem Gebilde nun ihren Namen beilegen wollte, verbot das Jupiter und verlangte, dass ihm sein Name gegeben werden müsse. Während über die beiden, die Sorge und Jupiter, stritten, erhob sich auch die Erde und begehrte, dass dem Gebilde ihr Name beigelegt werde, da sie ja doch ihm ein Stück ihres Leibes dargeboten habe. Die streitenden Namen Saturn zum Richter und ihnen erteilte Saturn folgende anscheinend gerechte Entscheidung. Du Jupiter, weil du den Geist gegeben hast, sollst bei seinem Tod den Geist. Du Erde, weil du den Körper geschenkt hast, sollst den Körper empfangen, weil aber die Sorge dieses Wesen zuerst gebildet, so möge, solange es lebt, die Sorge es besitzen. Das ist eine überzeugende Fabel. Wir Menschen haben Sorge und Sorgen und Nöte. Und wir brauchen jemanden, der sich unserer annimmt, der uns dabei hilft. Und um dabei nicht zu zerbrechen, daran nicht zu verzweifeln, dürfen wir uns an Gott wenden, der uns begleitet, wie er es verheißen hat, durch ein Leben lang. Mein Pfarrer, bei dem ich Vikar gewesen bin, sagte einmal auf meine Frage, was er getan habe, wenn es ihm schlecht ging. Er antwortete, dann habe ich gebetet. Und das ist auch die Erfahrung im Psalm 62, wo es heißt, bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe, von ihm kommt mir Hilfe. Das ist die Situation. Ein ranghoher Soldat erzählte mir mal, als er in Italien im Zweiten Weltkrieg eingesetzt war, wenn man keine Aussicht mehr gehabt hat, dann habe er seine Soldaten zusammengerufen und sie gebeten, aufgefordert, sie mögen sich nun auch zum Gebet zusammenfinden. Und er sagte, das helfe, das wisse er aus Erfahrung. Und viele, die große Sorgen haben, gehen er dann auch in die Kirche oder suchen eine Kapelle auf und bringen Gott ihre Sorgen dar. Wenn man im Krankenhaus ist, in einem Krankenhauskapelle, setzt man sich dann in die Hauskapelle und bringt sich Gott so, wie man sich fühlt, eben da und bittet ihn um den Beistand. Das ist die Erfahrung. Und wenn man in die Heilige Schrift hineingeht, dann sich hineinliest, vor allem im Neuen Testament, dann findet man, dass Menschen immer wieder auch geholfen wurde, dass Jesus ja aufgefordert hat, man soll bitten und man werde empfangen. Ich denke da in diesem Zusammenhang an die kanaanäische Frau, deren Tochter von einem Dämon besessen war, von der dann später Jesus sagt, dein Glaube ist groß, oder an den Hauptmann von Kapernaum. Man darf mit einer Kühnheit bitten, oder an das Gleichnis, wenn jemand seinen Freund bei Nacht aufsucht und sagt, gib mir Brote. Und dann, wenn er schon nicht aufsteht, dann wird er auf jeden Fall ihm geben. Und dann sagt Jesus in diesem Gleichnis, dass Gott einem helfen werde und auf jeden Fall auch den Heiligen Geist geben werde. Und das ist sozusagen die Quelle von allen Gaben, mit der wir dann die bestehende schwierige Situation dann auch vollends verkraften können. Ein großes Problem ist für manche Menschen, dass sie bitten und dann das Gefühl haben, sie werden doch nicht in dem Sinne erhört, wie sie es gewollt haben. Darauf kann ich als Antwort eigentlich nur sagen, was der heilige Augustinus einmal geschrieben hat. Gott ist gut, der oftmals nicht gibt, was wir wollen, auf dass er uns gebe, was wir lieber wollen sollen. Jesus hat gesagt, wir sollen zuerst um das Reich Gottes bitten und um die ewige, damit ewige glückselige Zukunft bei Gott.
Dankeschön, Herr Pfarrer Knoblauch, für Ihre Ausführungen. Stellen wir uns der Frage, welche Kraft geht von einem Gebet aus? Können wir denn das erlernen? Oder andersherum gefragt, dürfen wir denn diese Kraft, die von einem Gebet ausgeht, eigentlich erwarten?
Das meine ich schon. Ich meine, wenn die Leute handeln, beten in dem Sinne, wie ich es dargelegt habe, machen sie doch wohl die Erfahrung, dass sich das erfüllt, dass das wahr ist, dass es gut ist, zu beten, damit der Glaube sich festigt, dass es gut ist, um die Liebe für einen Menschen zu bitten und man wird sie erhalten, man wird durch die Begegnung mit Gott im Gebet dann auch persönlich verändert und befähigt. Dann auch, wenn ich da dran denke, Papst Benedikt, zurückgetretene Papst, von dem wird gesagt, er habe in der Zeit, bevor er seinen Rücktritt erklärt hat, er habe zu Gott geschrien, er möge ihm Klarheit geben, was er tun solle. Und er war sich am Schluss offenbar dann sehr sicher, was er tun soll. Mit Blick auf seine nachlassenden Kräfte hat er dann seinen Rücktritt erklärt. Oder auch in anderen Situationen. Ich meine, wenn Menschen doch Sorgen haben und sie vor Gott bringen, sie werden doch auch beruhigt. Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe. Das ist doch die Erfahrung. Man braucht natürlich eine gewisse Zeit, vor allem ein moderner, so ein Gänsefüßchen, moderner Mensch ist, glaubt man, nur die Tat allein, nur das, was irgendwie von uns menschlichen Kräften auf möglichst raffinierte und technische Weise dann geschaffen werden kann, das allein zählt und bringt die Rettung. Aber der eigentliche Punkt ist, man muss immer wieder bedenken, dass Gott immer noch der Herr des Lebens ist und dass er nicht losgelöst ist, sondern dass er das Leben mit uns Menschen teilt und dass er uns nicht im Stich lässt. Und die Beispiele, so wie Jesus zu den Menschen war, so ist Gott im Prinzip ja auch in unseren Tagen. Wir werden, wenn wir ihm so das Vertrauen schenken, wir werden nicht leer ausgehen.
Herzlichen Dank bis hierhin. Liebe Zuhörer, ich lade Sie ein, sich nun mit einzubringen in die Sendung. Welche Kraft geht von einem Gebet aus? Das ist heute die Frage, der wir heute nachgehen mit Herrn Pfarrer Hermann Knoblauch aus Aalen. Vielleicht können Sie uns auch berichten, welche Kraft oder welche Erfahrung Sie gemacht haben mit einem Gebet. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Welche Kraft geht von einem Gebet aus? Darüber sprechen wir mit Herrn Pfarrer Hermann Knoblauch. Aus Aalen ist er uns zugeschaltet und gerne dürfen Sie sich jetzt auch mit einbringen in diese Sendung. Herr Pfarrer Knoblauch, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Scharf aus München. Grüß Gott, Frau Scharf.
Grüß Gott und danke. Wegen meiner Sprache bin ich so nervös, aber hoffentlich schaffe ich. Aus einem Buch, vielleicht zwei Blätter nur war. Ich weiß leider nicht den Titel dieses Buch. Einmal wissenschaftlich möchten erklären Kraft, Gebetskraft. Und in einem Zimmer lag sterbende Frau, kranke Frau. In hinter Wand war Apparat, zum Beispiel Radio geht es um die Weltsendung, 9 Kilohertz, wie heißt, und Apparat war 500 Kilohertz. Oder. Und wenn sie hat gebeten, hat gezeigt auf 500, geschlagen weiter. Das ist leise Gebet von sterbender Frau. Und dann dieser Wissenschaftler hat geweint. Und dann ein Mann immer schimpfte an Gott. Und sein Apparat gezeigt minus 500. Immer Zeichen geschlagen auf minus 500.
Herr Pfarrer Knoblauch, das sind natürlich Dinge, die können wir jetzt nicht nachvollziehen, aber sicherlich könnte ich mir auch vorstellen, dass vom einen Gebet was ausgeht, was wir eigentlich mit unserem, ja, mit unserer Ratio, mit unserem Verstand gar nicht begreifen können.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, um was es sich, was das für ein Gerät ist, wo so mit ausgeschlagen hat, positiv und negativ, jeweils 500. Und es gibt ja viele Dinge, die man einfach noch nicht weiß. Das wird dann jeder Arzt, das wird dann jeder Wissenschaftler dann sagen und dann demütig zugeben können, wir wissen nicht alles. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall. Ich verstehe, dass die Stellungnahme dieser Frau so, dass Dinge, die eben positiv sind, dass die im Einklang mit der Naturordnung, mit dem Willen Gottes sind und dass die deshalb dann mit Plus eben eins, zu verzeichnen sind, mit Plus, auf Plus einzuordnen sind. Und habe erst in diesen Tagen wieder gelesen, zum Beispiel im Punkto Verzeihung. Es gibt ja viele Ratschläge, wie man mit solchen Problemen umgehen kann. Und dann heißt es, die Methode Jesus sei eigentlich ganz gut. Und so glaube ich dann auch. Aber wie gesagt, die Frau hat offenbar gebetet und sie kommt ja dann auch in einen Zusammenhang mit Gott. Und das ist auf jeden Fall im Sinne der Schöpfungsordnung, im Sinne des Willens Gottes und deshalb positiv.
Mhm. Dankeschön. Es geht weiter mit Frau Novacher aus Hannover. Grüß Gott, Frau Novacher.
Grüß Gott. Ich grüße erstmal alle und auch den Pfarrer. Und ich möchte mich für alles bedanken. Aber jetzt geht's um die Nachkriegszeit. Und zwar sind wir von Schlesien, sind wir im Gitterzug bis nach Schweidnitz gekommen. Und da wurde uns die Lok weggenommen und wir hatten nichts mehr zu essen. Wir waren ja im Viehwagen. Und dann sagt meine Mutter, wir haben noch ein paar Slotte in der Tasche, ich gehe und guck mal, ob wir Brötchen kriegen, damit wir wenigstens was zu essen haben. Und da habe ich gesagt, wenn du weggehst, dann gehe ich mit. Und da bin ich mitgegangen, wir haben wohl zwar Brötchen gekriegt und auf Zurückzug war eine Kirche. Die war schon kaputt, weil ja das alles Kriegsschauplatz war. Und da sagte gerade der Pfarrer dann, der Rosenkranz wird siegen. Wir hatten nichts in der Hand, nur eben die Brötchen und den Rosenkranz. Und wie wir dann zum Bahnhof kamen, da war der Zug weg. Was sollten wir jetzt machen? Und da sind wir dann die Bahnschienen lang und haben nur unterwegs Rosenkranz gebetet und ein Lied, wem Gott will, rechte Gunst erweisen. Und wir sind dann noch nach Schlesien gekommen, meine Großeltern waren zurück. Also hat der Rosenkranz gesiegt. Und das wollte ich nur mal sagen, dass ich, also ich bin ja in Schlesien, bin ich ja in einer katholischen Familie groß geworden. Und das wollte ich sagen, der Rosenkranz, den habe ich immer bei mir.
Sie, Frau, weiß ich noch den Namen nicht, von Hannover.
Novara.
Novara, Sie sind davon überzeugt und Ihre Einstellung ist sicher richtig und ganz im Sinne der Kirche. Ich könnte von mir aus auch Beispiele jetzt anfügen aus der jüngsten Vergangenheit. Ich möchte ein Beispiel erwähnen, das wir alle irgendwie mitbekommen haben. Als es darauf ankam, dass es in Syrien nicht zu einem großen Krieg kommt, hat unser Papst Franziskus die Menschen aufgerufen, sie sollten sich über mehrere Tage hinweg, aber vor allem an jenem Samstag, dann auf dem Petersplatz versammeln und mehrere Stunden dann beten, dass diese große Gefahr für die Menschen, dass das nicht eskaliert, dass das zu einem guten Ende führt, dass es gut ausgeht. Und es waren ja über 100.000 Menschen dann auf dem Petersplatz jetzt könnte man natürlich jetzt fragen, rein objektiv könnte man die Frage stellen, hat dieses Beten dann was gebracht? Ich meine, ja. Der Papst hat es ja nicht bloß beim Beten bewenden lassen. Er hat auch dem Putin dann einen Brief geschrieben. Und damit er es auch anderen entsprechend mitteilt, der Papst hat klar gesagt, keine Gewalt. Ich möchte sagen, das Gebet hat wirklich ein sichtbares Ergebnis hervorgebracht. Und zwar immer dann, wenn man es nicht erwartet. Wie möchte ich das belegen? Ich möchte fast sagen, aus einem Art Versprechen, aus einem Nebensatz des amerikanischen Außenministers Kerry, der eben dann gesagt hat, so beiläufig in einem Nebensatz, wenn er sozusagen, also Assad, seine Chemiewaffen dann hergibt, dann können wir also dann irgendwie schon einig werden oder können wir eine Lösung finden. Es war eigentlich nicht beabsichtigt, das zu einem betonten Thema zu machen. Und Russland, Putin hat es aufgegriffen und die Situation wurde eigentlich dann doch abgewendet, sonst wäre es dann doch zu einem Krieg gekommen mit unüberschaubaren Folgen. Und gibt es in der Geschichte noch andere Beispiele. Ich denke nur, wenn Sie jetzt gerade auch den Rosenkranz so hervorheben, ich denke nur an die Situation, an die Gefahr, die Bedrohung, die ausgegangen ist im Zusammenhang mit der Schlacht vor Griechenland bei Lepanto. Das war ja militärisch gesehen, war das ja eine aussichtslose Situation. Man hat zum Gebet im Gebet die Hilfe gesucht und wurde abgewendet. Und so hat man das oft gemacht. Und ich möchte einfach sagen, es ist so, Sie hat ja jetzt auch den Rosenkranz angesprochen, wir dürfen ja auch das fürbittende Gebet Mariens nicht außer Acht lassen. Also, dass nicht bloß wir Menschen beten, wir stehen ja im Verbund mit dem Eintreten des menschgewordenen Gottes, Jesus Christus. Er tritt alle Zeit für uns ein, so nach dem Hebräerbrief. Und denken wir an die Hochzeit zu Kana, Maria hat auch. Und Jesus hat dann vom Kreuz herunter Maria der Kirche als Mutter gegeben und sie tritt für uns ein. Fürbittendes Gebet. Man muss auch an das fürbittende Gebet von Menschen, die im Ruf der Heiligkeit stehen. Ich denke jetzt in dem Zusammenhang an das zweite Wunder und das auch der Grund war, warum dann jetzt Johannes Paul II. Heilig gesprochen werden soll. An das zweite Wunder der Frau aus Costa Rica, die ein Aneurysma bekommen hat und die an diesem ersten Mai, also 2012 war es, im Zusammenhang mit der Seligsprechung Johannes Paul II. Um Fürbitte angegangen ist. Und sie ist wirklich ganz gesund worden. Die Untersuchung hat es gegeben. Es war also ein Eingriff. Das möchte ich nur als ein Beispiel dafür sagen. Es sind nicht nur die Dinge sozusagen, die wir greifen können, sondern es gibt auch eine Wirklichkeit, eine göttliche, eine hinter dieser Welt stehende Wirklichkeit, eine andere Wirklichkeit, die also die Situation, die uns und unser Leben sehr wohl beeinflusst zum Guten hin.
Mhm. Gut, herzlichen Dank. Dankeschön, Frau Nowacher, für Ihren Anruf.
Dankeschön. Nochmal alles Gute. Dankeschön.
Ihnen auch. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Es geht weiter mit Herrn Bebes. Er ruft an aus dem Großraum München. Sie sind im Auto unterwegs. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Es ist vielleicht ein bisschen umgebungsrauschen. Ich möchte auf den einen Punkt, Sie haben eingangs diesen Einstein-Brief erwähnt und haben so ein bisschen die Auseinandersetzung zwischen Naturwissenschaft und Gebet eingeleitet. Ich denke, es ist sicherlich ein wichtiger Unterschied, dass die Erfahrung, Gebet hilft oder Gebet wird erhört, ist ja eine sehr persönliche Erfahrung. Also von daher, es gibt keine Beweise oder keine im mathematischen Sinne ableitbaren Beweise. Wenn man sagt, in dem Fall, wenn man das und das tut, dann wirkt Gebet oder dann gibt es eine Gesetzmäßigkeit, wie man zu beten hat, dann erfüllt sich was. Ich glaube, es ist sehr viel ist eine persönliche Beziehung, ein persönliches Gespräch mit Gott und deshalb auch die persönliche Wahrnehmung, wo wurde ich erhört oder wie das Gebet erhört. Der zweite Punkt, den ich eigentlich als Frage habe, ist, ich selbst merke, dass es Situationen im Leben gibt, in denen ich sage, ich bin unter Stress oder ich bin unter einer besonderen Druck und merke eigentlich, jetzt müsste man beten. Ich habe die Erfahrung gemacht, beten ist eigentlich sinnvoll und hilfreich, aber in dem Moment kann ich gar nicht beten. Was kann man da tun? Wie soll man eigentlich sich, ich kann immer sagen, einmal gehört dazu sagen, ja, ich kann jetzt nicht beten, ne, aber oder mir fallen die gerechten Gedanken nicht ein, lieber Gott, hilf mir trotzdem, aber diese Öffnung zu Gott hin erfordert ja auch immer diese Sammlung und die innere Einkehr. Ist dann, wie würden Sie das sehen? Ist dann Gebet, ist da nie sinnlos, oder sondern wird es erhört oder kriege ich dadurch trotzdem eine innere Einstellung oder die Beziehung zu Gott? Wie würden Sie das sagen, wenn man in der Stimmung betet, die jetzt nicht reif ist? Ja?
Also, ich glaube, dass Sie das richtig und gut beschrieben haben. Und dass es viele Menschen gibt, die gleiche Erfahrung machen. Das Gebet ist immer auch ein ganzheitlicher menschlicher Akt. Also, und dazu gehört natürlich der Intellekt dazu, dazu gehört die Leibhaftigkeit, die Leiblichkeit dazu, da gehört das Gefühlsleben dazu, da gehört das ganze Nervensystem dazu, die Verfasstheit. Es gibt Situationen, wo die Menschen völlig erschöpft sind, wo die Menschen so niedergeschlagen sind, dass sie fertig sind und dass sie dann gar nicht in der Lage sind, eigentlich, sagen wir, in Worte gefasst die Gebete vor Gott zu bringen. Ich möchte aus meiner eigenen Familie, ich war damals noch ein Bub von 13 Jahren, meine Mutter war schwer krank und sie hat ihr Leben lang immer ein intensives Gebetsleben geführt. Dann war sie schwer krank und so habe ich mitbekommen als Bub, dass sie dann gesagt hat, jetzt wo sie Zeit hätte zu beten, kann sie es eigentlich nicht oder wenig. Ich würde das also persönlich, wenn ich sozusagen darüber stehe, sagen, man soll sich so vor Gott bringen, man soll den guten Willen zeigen, aber ich glaube nicht, dass es darauf ankommt, wohlgeformte Sätze vor Gott zu bringen, ausgefeilte Sätze, sondern dass man sich eben so bringt und das sagt, wenn es auch nur ein kurzes Gebet ist, man muss auch an das Wort Jesu denken aus der Bergpredigt, wo es heißt, dass Gott, man soll nicht viele Worte machen, denn Gott weiß ja, was wir brauchen. Das möchte ich in diesem Zusammenhang sagen. Man soll seinen guten Willen zeigen und das, was man als Gebet formulieren und sagen kann, auch tun, aber letzten Endes nicht unzufrieden sein und dann überhaupt nicht mehr beten, bloß weil man meint, ich bin momentan erschöpft und in einer keinen guten Verfassung, deshalb lasse ich es sein. Das ist nicht die richtige Reaktion. Das, was man kann, soll man tun.
Herzlichen Dank und Dankeschön, Herr Bebes, für Ihren Anruf. Weiterhin gute Fahrt.
Danke sehr.
Ja, Herr Pfarrer Knoblauch, die Sendezeit geht nun langsam zu Ende. Ich darf mich auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben heute zum Thema, welche Kraft geht von einem Gebet aus? Und wir haben es auch gesehen an den zahlreichen Anrufern, die wir hatten. Es geht anscheinend wirklich eine Kraft raus. Es wird sozusagen auch begründet und beurkundet, dass das Gebet nicht nur hohle Worte sind, sondern dass das Gebet ein sich zu hinwenden an Gott ist. Liebe Zuhörer, herzlichen Dank auch an Sie. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Ich lade Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, vorab 0049 wählen, dann geht's weiter mit der 8323 9675120. Herr Pfarrer Knoblauch, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte alle, die nun zugehört haben, mit ihren Angehörigen, auch die Menschen, die krank sind und die in Bedrängnis sind, die Sorgen haben, dass Gott ihnen beisteht. Der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.